Heute im Rasenfunk.
Ja, 11 Torschüsse bei einem Auswärtsspiel, wo ich gefühlt auch, muss ich sagen, zwischendrin schon das Gefühl hatte, dass wir aus dem Auswärtsspiel ein Heimspiel gemacht haben, weil auch unsere Fans uns fantastisch unterstützt haben. Das hast du eben auch bei den Eintracht-Fans auch gemerkt, dass sie, glaube ich, schon auch mitgezittert haben, dass die Eintracht den Sieg über die Runden bringt. Wie gesagt, für uns war es jetzt ein Mutmacherspiel und wir werden uns jetzt sauber wieder strecken und analysieren, das Spiel, was wir jetzt heute hatten, und dann in unserem Auftakt mit absoluten Hochkarätern jetzt gegen Union Berlin dann den nächsten Versuch starten, die ersten Punkte zu holen.
Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
Ein Heimspiel in Eintracht bei Eintracht Frankfurt hat Thorsten Lieberknecht gesehen, seines Zeichens Trainer vom SV Darmstadt 98. Eine, würde ich vermuten, in Teilen Hessens streitbare Aussage, aber daran wollen wir uns jetzt nicht aufhängen. Ich begrüße euch sehr hier im Rasenfunk. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, liebe Hörerinnen und Hörer. Und schön, dass ihr dabei seid bei unserer Premiere. Diejenigen von euch, die die Bundesliga-Vorschau oder gar die Sendung zum ersten Spieltag schon gehört haben, die wissen es schon. Allen anderen sei hiermit gesagt, wir probieren in dieser Hinserie mal etwas Neues aus dem Rasenfunk. Bisher hatten wir die Analyse aller neuen Spiele und den Schwerpunkt auf einen Verein jeweils wechselnd, alles in einer Sendung. Ihr alle wisst, wie lange die waren, und jetzt wollen wir das mal versuchsweise trennen. Das heißt, heute gibt es nicht die große Spielanalyse, heute gibt es eben den Fokusteil. Die bekommt ihr in der anderen Sendung mit Nick Steiger, habe ich in der Nacht auf Montag veröffentlicht, also die könnt ihr da nachholen. Und wir wollen heute über den SV Darmstadt 98 sprechen, und dazu begrüße ich bei mir, und da freue ich mich sehr, dass er Zeit hat, Stefan Köhnlein, unter anderem vom Lilienblock. Hallo Stefan, schön, dass du hier bist.
Ja, hallo, ich freue mich auch. Oder wie man in Darmstadt sagt, Gude.
Ja, Gude, genau, so ist das doch. Erzähl uns doch mal, was treibst du so, wo bist du überall zu lesen und ja zum Teil auch zu hören?
Ja, also ich bin Journalist schon seit vielen, vielen Jahren, habe einen Großteil meines Lebens bei Nachrichtenagenturen verbracht, AP, DPA, DAPD, die pleite gegangen sind, was aber nicht an mir lag. Habe aber auch ansonsten eigentlich alles gemacht außer Radio. Radio kann ich irgendwie nicht so gut, war nie so mein Medium. Bin seit 6 Jahren jetzt bald freiberuflich unterwegs, was mir eigentlich sehr gut gefällt, weil ich da mehr gestalten kann als in einem Unternehmen und auch sehr verschiedene Sachen machen kann. Und eine von diesen verschiedenen Sachen ist eben der Lilienblock. Den Lilienblock gibt es seit Herbst 2018. Eigentlich waren wir zuerst zu viert, aber wie das so ist, ist die Euphorie am Anfang größer als dann die tatsächliche Zeit, die bei einigen vorhanden ist. Dann waren wir zeitweise nur zu zweit. Jetzt sind wir wieder ein bisschen mehr. Also ich bin klar der harte Schreiberkern und habe so den Hut auf, habe noch den Fotograf, den Arthur, der immer dabei ist, und dann immer wieder auch freie Autoren. Und jetzt seit kurzem auch den Sverre, mit dem ich auch so einen Videoblog mache. Ja, und wir sehen uns als zusätzliches Medium in Darmstadt, neben den Platzhirschen und der Bildzeitung und verschiedenen Radiosendern wollen wir uns ein bisschen anders sein. Wir haben eben sind unabhängig. Das heißt, wir vertreten weder die Sicht des Vereins noch die Sicht irgendeiner Fangruppierung. Und das führt dazu, dass wir von allen Seiten auch mal Ärger bekommen. Aber unterm Strich auch doch sehr viel Lob. Und deswegen mache ich es, weil es einfach unglaublich viel Spaß macht. Und wir wachsen stetig und gucken mal, wo das weiterhin führt. Die Bundesliga wird jetzt sicher nochmal einen Boost auch geben, gibt das auch schon.
Ja, das sollte es doch. Wird natürlich alles verlinkt in den Shownotes lilienblog.de. Aber dann lass doch mit einem kurzen Blick auf gestern starten. Wir nehmen auf am Montagnachmittag. Gestern Abend war das Spiel Eintracht Frankfurt gegen Darmstadt. Wir haben Thorsten Lieberknecht gerade im Intro gehört. Da hat er von einem Mutmacherspiel gesprochen. Und das, obwohl man ja 0 Punkte mitgenommen hat aus diesem Spiel. Wie wäre denn dein Fazit?
Ich stimme ihm dazu. Ich stimme ihm nicht immer zu, aber da stimme ich ihm zu, dass die Leistung hat, auch gerade wenn man eine Woche zuvor das peinliche Pokal aus gegen Homburg sieht, wirklich war eine deutliche Leistungssteigerung. In der ersten Halbzeit haben sie einen Fehler gemacht und gleich das Tor kassiert. Ansonsten wirklich sehr, sehr ordentlich verteidigt. waren nach vorne nicht besonders gefährlich in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben sie tatsächlich auch einige gute Chancen gehabt. Ich kann mich nicht erinnern, dass die Eintracht irgendeine zwingende Gelegenheit hatte. Also eigentlich haben sie gut gespielt, aber am Ende hat es eben nicht gereicht. Thorsten Lieberknecht hat, ich glaube, in der PK vor dem Spiel gesagt, wir sollten nicht nur auf die Ergebnisse gucken, weil die werden auch nicht immer stimmen. Also wenn wir nicht auf die Ergebnisse gucken, die Leistung hat gestimmt, das Ergebnis nicht. Da war sicher mehr drin. Also auch habe auch mit neutralen Beobachtern gesprochen, die gesagt haben, Unentschieden wäre nicht unverdient gewesen. Also die Mannschaft hat sich wirklich deutlich verbessert und auch im Gegensatz zum Homburg-Spiel ja so den Biss gezeigt, den wir da vermisst haben.
Was war denn da los bei dem Ausscheiden gegen Homburg?
Ich glaube, das wissen ja alle selber nicht so genau. Sicher ein bisschen Überschätzung. Auf der anderen Seite auch das Problem, dass die Mannschaft nicht so, schon seit einigen Monaten nicht mehr im Flow ist. Das ist schon so, dass sie auch das Ende der Zweitligasaison eher mit Hängen und Würgen geschafft haben. Das letzte gute Spiel war Ende April gegen Kiel, als sie 3-0 gewonnen haben. Dann waren sie quasi aufgestiegen, hatten 4 Matchbälle und konnten den dritten erst verwandeln, mit einem auch jetzt nicht so ganz souveränen Sieg über Magdeburg, haben das letzte Spiel dann sang- und klanglos verloren. Keine gute Vorbereitung gespielt. Also ich glaube, dass dieses auf der einen Seite Verunsicherung und auf der anderen Seite ist ja nur ein Viertligist, dass das keine gute Mischung war und insofern möglicherweise auch ein heilsamer Schock war, als man gedacht hat, dass man das mit links macht, sondern dass man jetzt eben wirklich weiß, man muss auch gegen vermeintlich einfachere Gegner, von denen es in der Bundesliga wohl aber kaum welche geben wird, wirklich von der ersten bis zur letzten Minute alles geben. Was noch dazu kommt, ist, dass die Mannschaft sicher nicht so darauf ausgerichtet ist, das Spiel zu machen. Das wird sie in der Bundesliga vermutlich auch nicht machen müssen. Das ist ihnen einfach auch gegen Homburg enorm schwer gefallen. Da hatten sie keine Idee. Das war in Frankfurt auch wesentlich einfacher. Da konnten sie die Eintracht kommen lassen. Eklig sein, wie sie so schön immer sagen. Das ist was wie jeder Spieler mittlerweile sagt, haben sie ihn wahrscheinlich irgendwie im Trainingslager, im Medienbriefing eingepflanzt, dass jeder eklig sagen muss jetzt. Ja, aber das haben sie wirklich, also sie haben es der Eintracht einfach schwer gemacht und dann gute Nadelstiche gesetzt und am Ende eben ein bisschen Pech gehabt. Und ja, also wie gesagt, Homburg, so eine Mischung, ich glaube, es gibt keinen einzelnen Grund dafür, aber möglicherweise haben sie jetzt die Lehre schon gleich draus gezogen.
Das werden wir dann genau überprüfen müssen. Aber dann lass doch mal mit dem Aufstieg beginnen, beziehungsweise, wenn du magst, können wir auch noch ein bisschen weiter zurückgehen zur Saison 21-22 ist Thorsten Lieberknecht gekommen und der ist ja auch kein Unbekannter, auch in der ersten Liga, hat 2013, 2014 mit Braunschweig schon ein Erstliga-Jahr gehabt. Übrigens war ich extrem schockiert zu sehen, dass das schon so lange her sein soll, weil gefühlt ist es das noch nicht. Aber gut, das ist ein Nebenaspekt dieses Jobs, den wir beide da machen. Und es war ja vielleicht nicht insofern überraschend, dass man aufgestiegen ist, weil man ja schon in der ersten Saison von ihm mit dem 4. Platz relativ nah dran war. 7 Punkte mehr waren es dann in der 2. Saison. Was hat er denn zum SV Darmstadt 98 gebracht, was vorher gefehlt hat, wo man zwar auch immer wieder in der Verlosung war, wie man so schön sagt, einmal 7. Platz, einmal 5. Platz, aber den letzten Schritt eben nicht machen konnte?
Also, wo fange ich da am besten an? Vielleicht ein Einschub tatsächlich. Also 21-22, das hat, glaube ich, alle überrascht, seine erste Saison in Darmstadt, weil die Mannschaft hatte in Serdar Dursun den besten Angreifer, Zweitliga-Torschützenkönig verloren, der Lieberknecht hatte bei seinem Amtsantritt gesagt, ja, die Last auf mehreren Schultern verteilen. Ja, haben wir gesagt, okay, klar, was sollst du auch sonst sagen? Also ein Dursun wirst du nicht wiederbekommen. Und hat das dann auch wunderbar geschafft mit Philipp Thies und Luca Pfeiffer und einem total schlechten Start, das muss man auch sagen. Wir haben die ersten 2 Ligaspiele verloren, plus sind im Pokal gegen 1860 Drittligisten ausgeschieden. Und dann haben sie irgendwie so den Schalter umgelegt. Und das war sehr überraschend. Am Ende dann hat es nicht ganz gereicht, auch weil sich dann doch eben die Klasse von vor allem Werder und Schalke durchgesetzt hat, die einfach schon so ein bisschen outstanding waren in der Saison. Ein Vierter geworden, waren sehr enttäuscht, dass dann Lieberknecht, nachdem er auch nochmal mit Luca Pfeiffer, dem besten Angreifer, verloren hat, dass die Mannschaft so zusammengehalten hat und dass es eben keinen Knick gegeben hat, sondern dass sie noch besser aus dieser Enttäuschung rausgegangen sind. Die Zweitligasaison, die zweite dann relativ über weite Strecken souverän gemeistert haben, liegt, glaube ich, daran, dass er ist so ein Menschenfänger. Er hat ein Team geformt. Das sind keine Einzelspiele, auch vorher im Jahr vorher Dursun, und das war schon bei allen seinen Qualitäten. Das war ein Einzelspieler, auch einer, der sich immer sehr, sehr stark in den Vordergrund gerückt hat. Sicher sehr unterhaltsam, aber das ist, also bei Lieberknecht, das ist ein Team, und das betont er auch immer wieder. Vom ersten bis zum 22., 24. Mann gehören die alle dazu, und er sagt, es wird auch jeder irgendwie gebraucht, und wenn er nur den Konkurrenzkampf in der Mannschaft hochhält. Ich glaube, das ist das Entscheidende, aber es würde Lieberknecht Unrecht tun, wenn man ihn nur auf seine sozialen Kompetenzen, reduzieren würde, denn er ist auch wirklich ein guter Trainer. Also man sieht einfach auch, dass, also Darmstadt hat über viele Jahre, auch in dieser erfolgreichen ersten Zeit mit Dirk Schuster, einen sehr einfach strukturierten Fußball gespielt, der auch eklig war, der auch mit schnellen Bällen nach vorne und Umschaltsituationen funktioniert hat, nicht nur, aber auch. Aber Lieberknecht hat die Mannschaft wirklich auch taktisch weiterentwickelt, seit der vergangenen Saison, Dreierkette, Viererkette, auch gestern gegen Frankfurt haben sie nochmal umgeschaltet, dann als Maglitzer vom Platz gegangen ist, während des Spiels einfach von Dreierkette wieder auf Viererkette, da ist schon eine gewisse Variabilität da, die man nicht so früher unter anderen Trainern nicht so stark und nicht so deutlich gesehen habe. Er hat so ein Händchen auch wirklich junge Spieler heranzuführen oder was. Also Clemens Riedel saß es gestern auf der Bank, aber der ist sicher einer, von dem wir auch noch einiges hören werden. Wir haben noch im letzten A-Jugendjahr den Fabio Torsiello, der letztes Jahr schon reingeschnuppert hat in die Liga, möglicherweise auch ein großes Talent. Und so schafft den guten Mix. Mannschaft hat keine Stars, in dem sind sicher ein paar Korsettstangen, aber keine Stars, die so hervorstechen. Und das macht den SV Darmstadt 98 stark. Das Team vor allem.
Und wofür steht der Fußball von Thorsten Lieberknecht? Weil, also klar, eklig, das habe ich jetzt verstanden, eklig. Nicht nur hoch und weit, so war es früher. Aber dann, weil das finde ich an ihm nämlich ganz erstaunlich. Also das mit der Sozialkompetenz und so, das merkt man in vielen, wenn man ein paar Pressekonferenzen mit ihm sieht, dann merkt man, er hat einfach eine gewisse Wärme im Umgang mit Menschen und auch, selbst wenn er auch mal schlechter drauf ist, aber auch gegenüber den Journalistinnen und Journalisten merkt man das eigentlich schon. Und da muss man jetzt nicht nur die Geschichte herausziehen, dass er auch Flüchtlinge bei sich aufgenommen hat, seine Familie aufgenommen hat, sondern das merkt man auch in vielen anderen Sachen. Und taktisch finde ich Darmstadt extrem schwierig zu greifen, weil irgendwie ist Darmstadt alles und nichts. Darmstadt verändert das sehr häufig und jetzt könnte man sagen, naja, er kann das halt nicht oder er will da nicht so einen Fokus drauf legen. Aber ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall, denn Thorsten Lieberknecht kann ja über Taktik sehr detailliert und sehr präzise sprechen und erklärt da auch gerne manchmal Dinge. Und wir hatten das im letzten Jahr in der Rasenfunk-Schlusskonferenz, da hat Darmstadt auf St. Pauli gespielt und da hat er sehr detaillierte Nachfragen bekommen. Und da hatten wir dann den Journalisten, den lieben Tim, der ihm da die Fragen gestellt hatte, auch hier, weil sich Thorsten Lieberknecht richtig drüber gefreut hat. Mensch, ich kann immer über Taktik reden. Und hat ihm dann off-air noch viel, viel mehr erzählt, als er in der Pressekonferenz erzählt hat. Also, to make a very long question a little bit shorter. Wofür, also, was ist denn so sein taktisches Grundprofil? Was möchte er gerne spielen lassen mit Darmstadt?
Ich glaube, dass Lieberknecht als ehemaliger Defensivspieler selber auch schon großen Wert auf die Defensive legt und jetzt nicht blind nach vorne stürmt. Das ist glaube ich, wichtig. Ich glaube, es geht ihm um eine gewisse Variabilität, die tatsächlich im Spiel vorhanden ist, eine gewisse Spielkultur. Und ansonsten sagt er immer wieder, es ist ihm wichtig, die Leute mitzunehmen, die Fans mitzunehmen, das mit dem Fußball, der gespielt wird. Das heißt eben,
und das geht kein Fußball. Das geht mit defensivem Fußball?
Also natürlich nicht nur, eben nicht nur mit eklig und vor allem nicht nur mit hoch und weit. Das ist ganz klar. Also da ist, du siehst schon eine gewisse Spielkultur auch, aber ich glaube, es ist auch Lieberknecht war jetzt kein Spieler, soweit ich ihn in Erinnerung habe, kein brillanter Techniker, sondern auch eher einer, der über Kampf und die Mentalität kam. Und diese, das ist das, was er fordert. Und da dockt auch in Darmstadt sehr gut an bei den Menschen. Das hat Schuster in seiner ersten Zeit geschafft als Trainer und schafft jetzt eigentlich als erster wieder so richtig Lieberknecht, also seit dem Bundesliga-Aufstieg 2015, 2016. Frag mich nicht nach der taktischen Idee, die dahinter steht. Also es ist wirklich so, ich glaube, sie variiert, er lässt sich auch immer wieder was einfallen, aber ich kann auch nicht sagen, für welchen Fußball er genau steht, außer diese Spotlights zu geben, die ich jetzt eben genannt habe. Hm.
Ich meine, die Sache ist, es ist immer so ein bisschen frustrierend, weil nicht hinter jedem Spielstil steckt auch mehr als das, was man sieht. Also ich hätte jetzt natürlich gerne, dass du mir eine Antwort gibst, wo du dann eine Philosophie nacherzählen kannst, wie sie, keine Ahnung, Pep Guardiola oder so hat. Aber ganz oft ist es ja viel, viel öfter im Fußball ist es ja so, gegen den Ball will man, Achtung, eklig sein, kompakt stehen, wenig zulassen, den Gegner in bestimmte Räume zwingen, das kleine 1x1 wirklich. Und mit dem Ball will man die Tiefe attackieren, Chancen herausspielen, die letzte Linie überspielen. Und all das sind Sachen, die sieht man bei Darmstadt, die hat man jetzt auch im letzten Spiel gesehen, die hat man ja auch in der Zweitligasaison gesehen, die sind aber inzwischen so generalisierbar, also so wollen alle spielen, dass es dann halt ganz schwierig ist zu sagen, okay, hat ein Trainer hier noch eine extra Zutat, die es irgendwie wert ist, herauszukehren. Und vielleicht muss man dann sagen, ist vielleicht der Spielstil von Darmstadt 98 eigentlich so guter deutscher Bundesliga-Fußball, der irgendwo zwischen zweiter und erster Liga einfach schon steht. Das, was man da halt so bekommt, so ein Mix aus langen Bällen, kompakten Verteidigen, eine Grätsche ist auch mal mit dabei, aber ja auch manchmal so kleine Kombinationen, so kleine Dreiecke und dann Pass an die Grundlinie und so weiter und so fort.
Ja, ich glaube, also Darmstadt steht für ehrlichen, soliden Fußball. Also das, man muss ja auch tatsächlich sagen, wenn so ein Pep Guardiola mit dem FC Bayern München hat natürlich ganz andere Möglichkeiten. Der kann variieren, die werden in allen Spielen viel Ballbesitz haben und dann können sie eben überlegen, was sie mit diesem Ballbesitz machen. Ich denke, dass Darmstadt schon, also gerade jetzt in der Bundesliga, auch sehr viel reagieren muss, einfach weil sie das nominell schlechtere Team sind in quasi jeder Partie oder zumindest in den meisten Partien. Und da werden sie vermutlich vor allem eben über den Kampf und die Mentalität kommen können und weniger jetzt über eine tolle Spielidee, für die möglicherweise dann auch nicht ausreichend genug Spieler vorhanden sind.
Und wenn du jetzt dann mit ein bisschen Abstand zurückblickst auf eben das Ende der Zweitligasaison, warum war das so, dass Darmstadt 98 sich sowohl die Tabellenführung noch hat nehmen lassen, wo ich das Gefühl hatte, das hat manchen Fans schon was bedeutet, als auch eben diese vergebenen Matchbälle, also gegen St. Pauli zu Hause 3-0 verloren, in Hannover 1-2 verloren und dann eben, du hast es angesprochen, erst mit diesem 1-0 gegen Magdeburg war es dann endlich, endlich safe, dass Darmstadt doch aufsteigt.
Auch das ist schwierig. Also ein bisschen, die Mannschaft war die ganze Saison über cool bis nach dem Kiel-Spiel und dann haben sie irgendwie möglicherweise Angst vor der eigenen Courage bekommen, nachdem der Aufstieg so zum Greifen nah war und man ihn eben nicht mehr kleinreden konnte und sagen konnte, ja, wir warten jetzt erstmal ab und gucken und ist nur eine Momentaufnahme und alles. Möglicherweise sind sie da tatsächlich ein bisschen nervös geworden. Dann muss man natürlich sagen, dass das St. Pauli-Spiel auch sehr unglücklich gelaufen ist. Da waren sie in der ersten Halbzeit besser. Lieberknecht hat auch neulich noch mal gesagt, naja, und da hätte es eigentlich einen Elfmeter geben müssen für Darmstadt schon früh und möglicherweise eine rote Karte gegen St. Pauli. Und St. Pauli macht mit der ersten Chance kurz vor der Halbzeit aus einem Standard durch ein Eigentor von Philipp Tietz die Führung. Und hat das St. Pauli gut runtergespielt. Also das ist schon auch blöd gelaufen und dann war ein bisschen nervös. In Hannover hat sich Lieberknecht tatsächlich mit der taktischen Aufstellung etwas verrannt. Das hat er auch später auf seine Kappe genommen, dass sie da unglücklich in der Formation waren. Ja, dann kam eben Magdeburg, wo schon so ein bisschen die Nerven geflattert haben. Und dann, und das, was du schon auch gesagt hast, diese Fürth-Niederlage ärgert viele auch. Also es ist tatsächlich auch Geld am Ende, was da verloren gegangen ist. Also ich habe jetzt mehrfach schon von 3 Millionen gehört, die das einfach weniger sind. Das ist bei einem Verein, der ja eben schon auch auf die Finanzen gucken muss, ja, schon eine Hausnummer.
Das ist ja ein Fünftel eures Personalaufwands, also des Personalaufwands in der Saison 21-22, neuere Zahlen habe ich noch nicht, aber der liegt ja bei 15 Millionen Bar, Wahnsinn.
Ja, also das ist schon, es wurde dann auch immer versucht, so ein bisschen schön zu reden, gibt diesen Satz, der auch vielen aufstößt, vom Präsidenten Rüdiger Fritsch, der gesagt hat, wir haben ja die Torte, auch wenn wir die Kirsche nicht bekommen haben, sinngemäß jetzt, fanden auch jetzt nicht alle gut. Und das war auch tatsächlich dieses, dass die Mannschaft nach dem Magdeburg-Spiel dann für 3 Tage nach Malle gefahren ist, während der Saison. Das kriege ich nach wie vor auch nicht so ganz zusammen. Thorsten Lieberknecht sagt, das war schon vorher beschlossen, wenn der Aufstieg gelingt, dass sie fahren können. Wundert mich so ein bisschen, weil er immer sagt, wir spielen alles, mit alle Fokus, immer voller Fokus auf die nächste Mannschaft. Wir nehmen jeden Gegner ernst. Und wenn man dann 2 oder 3 Tage nach Malle fährt, mitten in der Saison, also weiß ich nicht, ob man dann wirklich die Saison fokussiert zu Ende spielt. Wieso sind sie nicht nach Saisonende erst gefahren? Er hat gesagt, das war der Mannschaft versprochen, auch als Motivationshilfe. Ich glaube jetzt auch nicht, dass die Mannschaft per se nur verloren hat, weil sie auf Malle war. Aber nachdem da am letzten Spieltag nach 30 Minuten Patty Pfeiffer vom Platz geflogen ist mit Rot, durch ein ganz dummes Foul, hat die Mannschaft in der zweiten Halbzeit eben vier Dinger kassiert. Und die hätte sie möglicherweise mit ein bisschen mehr Luft, die sie dann eben auf den Ballermann gelassen hat, nicht kassiert. Ob sie gewonnen hätten, ist eine andere Frage, aber das war wirklich nicht so gut. Und so ein bisschen ist da, das war so ein Knick. Also nachdem eben wirklich die ganze bis zum 30. Spieltag das souverän war und auch wenn sie mal verloren haben, auch schlecht gestartet wie dieses Jahr, aber auch zwischendrin mal verloren, kamen sie immer wieder. Also und deswegen habe ich auch gedacht, die Mannschaft ist stabil und dann wackelte sie doch. Und jetzt diese Vorbereitung, die echt nicht doll war. Das Pokal aus. Und jetzt gucken wir mal, vielleicht war Frankfurt die Wende, aber das wird sich zeigen.
Aber täuscht dann der Eindruck, dass die Stimmung trotz des Aufstiegs gerade so ein bisschen durchwachsen ist? Also natürlich freut man sich sehr auf diese erste Liga. Ich meine, es ist ja jetzt auch schon wieder 6 Jahre her, dass man in der ersten Liga war. Also hat sich, und es war ja nicht auch zu erwarten, dass Darmstadt wieder Erstligist werden würde. Man weiß ja, woher man kommt, wie man so unschön dann immer sagt. Aber ich habe das Gefühl, irgendwie, also zumindest die Euphorie ist noch nicht bei mir angekommen.
Ja, also das ist natürlich, es ist anders. Also das muss man ganz klar sagen. Es ist anders als 2015, als sie aufgestiegen sind. 2013. Im Sommer 2013 ist der SV Darmstadt 98 sportlich aus der dritten Liga abgestiegen. Das muss man sich einfach mal vor Augen führen. Sind nur drin geblieben, weil Kickers Offenbach die Lizenz nicht bekommen hat. Also wirklich Ironie des Schicksals, das ausgerechnet der Erzrivale Kickers Offenbach war. Sind im nächsten Jahr in die zweite Liga und im nächsten Jahr in die Bundesliga aufgestiegen. Unglaublich. Und wie schnell das ging. Und das war, da waren die Strukturen noch bei weitem nicht so entwickelt, wie sie heute sind. Das ist komplett anders. Aber das war natürlich eine Euphorie. Man hat die Euphorie, also man ist mit Trotz in diese Drittligasaison gegangen, hat die geschafft, ist aufgestiegen mit diesem Relegationsspiel gegen Bielefeld, was auch nochmal so ein enormer Schub war, dass man eben in der 122. Minute dann doch noch den Aufstieg schafft. Haben den Durchmarsch in die Bundesliga geschafft. Und das nimmt natürlich die Leute auch mit. Das ist ja eine unglaubliche Geschichte, die wir da in Darmstadt erlebt haben. Also das ist natürlich anders als jetzt. Der Verein wäre dann nach dem Bundesliga-Abstieg 2017, 2018 fast in die dritte Liga wieder abgestiegen. Das war ja wirklich sehr knapp und da hatten sie auch echt Dusel gerade im Saisonendspurt. Und dann hat sich der Verein jetzt eben gesettelt in der zweiten Liga. Ist halt auch solider Zweitligist geworden, durchaus mit ehrgeizigen Zielen. Vor anderthalb Jahren, glaube ich, war es, ein Leitbild verabschiedet, wo sie die Top 20 der Bundesliga herausfordern wollen, was eben nicht heißt, jetzt wir wollen es auf Dauer in der Bundesliga, also nicht die Top 20 der Bundesliga, sondern Top 20 des deutschen Fußballs, was eben nicht heißt, dass wir auf Dauer Darmstadt auf Dauer Bundesliga spielen möchte, sondern dass sie halt da so irgendwo im vorderen Bereich mitspielen wollen. Das ist natürlich, das ist ganz anders. Also das ist dieser Schwung von damals, Wunder von Bielefeld und was weiß ich, Durchmarsch in die Bundesliga, der ist nicht da. Aber In Darmstadt wird, wie wahrscheinlich bei den meisten Vereinen viel, also in Darmstadt sagt man geknoddert, gemeckert oder sowas. Das ist, aber das hast du natürlich auch, so diese Social-Media-Bubble, da hast du natürlich auch immer die negativen Stimmen. Also es ist sicher eine, auch noch immer eine Euphorie da. Wir hatten das Testspiel in Liverpool, wo wirklich, ich glaube, an die 1000 Fans nach Preston, also nicht mal nach Liverpool, an die Anfield Road, sondern nach Preston gefahren sind. Also für ein Testspiel, ja, 1000 Leute, das ist schon Wahnsinn. Jetzt auch in Frankfurt, das war echt eine gute Mobilisierung, also wie viele Leute da waren. Ich glaube schon, dass die Begeisterung noch da ist, auch wenn natürlich man jetzt von einer anderen Basis kommt, eben nicht vom Drittliga-Absteiger, sondern als etablierter Zweitligist in die Bundesliga aufgestiegen ist. Das ist sicher ein Unterschied, der jetzt vielleicht die ganz große Euphorie, die Euphorie wie damals nicht zulässt, aber der, also trotz allem würde ich sagen, dass die Stimmung sehr, sehr gut ist. Und ein gutes Beispiel dafür, finde ich auch, ist, dass nach dem Pokal aus in Homburg, wurde die Mannschaft nicht gelüncht. Da gab es sicher die eine oder andere böse Stimme auch in der Fankurve, als sie hingegangen sind, um sich zu entschuldigen. Aber das war schon sehr, sehr wohlwollend und sehr, sehr aufmunternd. Also da ist schon auch viel Kredit und glaube ich, positive Grundstimmung da.
Und damals, als man aufgestiegen ist, und man ist ja in der Liga geblieben, 15-16, sensationeller Klassenerhalt, an keinem einzigen Tag auf einem Abstiegsplatz gelegen damals, da war man auch eklig, vor allem die Duschen am Bölle, beziehungsweise war das scheinbar, oder nee, eigentlich nicht scheinbar, es war das wichtigste Thema für Medien, wie, ich sag's einfach, beschissen dieses Stadion ist, schaut euch an, wo die, oh Gott, der FC Bayern muss sich hier umziehen, wie schlimm wird das, und Darmstadt hat das aber auch, glaube ich, so ein bisschen kultiviert und geritten, ja, hier bei uns ist halt alles anders und so weiter. Ich glaube, allein an diesem Zustand im Vergleich zu jetzt kann man ganz gut erzählen, was in diesen letzten Jahren alles passiert ist. Magst du uns da mal durchführen?
Ja, also auf jeden Fall, das hast du sehr schön zusammengefasst. Sie haben ja damals auch dieses wir Lilien aus Tradition anders als Claim geprägt. Und lustigerweise haben sie das aus Tradition anders jetzt so ziemlich in den Hintergrund genommen. Im neuen Leitbild heißt es nur wir Lilien. Das aus Tradition anders hat man damals schon auch bewusst gespielt als Karte, eben ja eklig mit den verschiedenen Duschen und der hier ticken die Uhren anders, weil die Dugena-Uhr aus den 70er Jahren nie funktioniert hat und solche Sachen. Das hat man jetzt halt, also der Verein wurde damals komplett überrollt von dieser Entwicklung. Also das war auch noch so, dass das, ich glaube, bis in die Bundesliga hinein, die Väter der Trainer teilweise noch das Scouting gemacht haben, zumindest die Gegnerbeobachtung. Ja, also Papa Schuster und Papa Franz, also die das ist natürlich mittlerweile ganz anders. Darmstadt hat wirklich in allen Bereichen sehr professionell ausgebaut. Der Staff ist sehr groß, manche sagen schon, ist zu groß. Wir haben wirklich einen sehr großen Trainerstab, ein umfassendes Scouting. Ich höre immer wieder, dass das sehr, sehr gut ist, was das Carsten Bielmann und sein Team da liefern, die teilweise Spieler schon deutlich vor anderen Vereinen auf dem Radar haben. Das heißt nicht immer, dass sie sie dann holen können, aber sie haben zumindest den Vorsprung, dass sie als einer der ersten mit ihnen sprechen und wohl auch ganz gut die Stärken von Darmstadt einsetzen können, die positiven Vorzüge für den Spieler. Und nicht zuletzt der Stadion ist komplett umgebaut worden. Ja, das hat haben sie auch ganz gut gemacht, finde ich. Also das ist eigentlich kein Stein mehr auf dem Alten geblieben im Vergleich zu 2015. Die Flutlichtmasten stehen noch, aber ansonsten ist jede Tribüne neu hinter den Toren. Die Stahlrohrtribünen, die in den beiden Kurven stehen, die wurden im zweiten Bundesliga-Jahr wurden die aufgebaut. Aber ansonsten ist quasi alles neu und ist ein ordentliches, schönes Stadion. Klein, manche sagen zu klein, ist ja auch mit Abstand das kleinste in der Bundesliga, also auch noch deutlich kleiner als das von Union Berlin und auch in der zweiten Liga nur irgendwo im Mittelfeld. Aber da stand der Verein eben auch vor der Frage, gehen wir an einen anderen Ort? Das hätte lange gedauert, den zu erschließen und da ein neues Stadion hochzuziehen und dann halt in den Traditionsstandort aufzugeben. Und was passiert, wenn man nicht aufsteigt? Dann hat man ein Stadion von 25.000, 30.000 auf der grünen Wiese und dann kommen gegen Sandhausen, oder jetzt nicht gegen Sandhausen, also gegen Elversberg jetzt würden dann halt nur 5.000 Leute kommen. Ja, dann brauchst du auch kein Stadion für 25.000. Insofern hat man sich dafür entschieden, an dem Ort zu bleiben, hat ein wirklich modernes Stadion gebaut, was denke ich, keine, also Wünsche offen lässt, ohne jetzt mit was weiß ich, der Allianz Arena oder ähnlichem vergleichbar zu sein. Aber ja, es ist einfach, das ist schon sehr, sehr professionell geworden. Ich erinnere mich auch noch, das war ja bis sie angefangen haben, mit den Umbauarbeiten, ich glaube 2017, 18 haben sie mit den Umbauarbeiten angefangen. Da haben sich die Spieler teilweise unter der Tribüne noch, da bist du mal zu Medienrunden ins Stadion gekommen und dann lagen die Spieler auf Isomatten unter der Tribüne und haben sich da warm gemacht oder sowas. Also war wirklich teilweise absurde Geschichten und das ist mittlerweile alles wirklich sehr, sehr auf Stand und deutliche Professionalisierung in den letzten Jahren und sicher auch eine gute Basis, um sich unter den Top 20 festzusetzen, was eben auch heißt, dass man nicht jedes Jahr Bundesliga spielen muss.
Und wie hat Darmstadt das Ganze finanziert?
Der Aufstieg. Also ich habe Rüdiger Fritsch, den Präsidenten, auch nochmal letztes Jahr im Winter in einem langen Interview gefragt und hat gesagt, ohne die 2 Jahre Bundesliga wäre das nicht möglich gewesen. Haben natürlich ein bisschen Unterstützung von Stadt und Land bekommen, aber das ist ja eigentlich das Normale. Aber es war tatsächlich so, dass sie mit den Fernsehgeldern aus den beiden Jahren Bundesliga, dass sie die zum großen Teil im Stadion investiert haben. Da ist auch das Präsidium wirklich eines, das sehr vernünftig haushaltet. Also das Darmstadt hat ja auch diese Insolvenzgeschichte 2008 in den Insolvenzantrag gestellt, Insolvenzverfahren aber nicht eröffnet. War es 2008 oder 2007? Weiß gar nicht, ich glaube 2008 war es. Und seitdem herrscht auch eine gewisse Haushaltsdisziplin. Also Rüdiger Fritsch hat immer gesagt, auf Dauer nicht mehr Geld ausgeben, als man einnimmt. Klingt banal, haben aber viele Vereine falsch gemacht. Es hat ihn schon auch ein wenig geschmerzt, dass er letztes Jahr auf der Jahreshauptversammlung, Mitgliederversammlung zum ersten Mal Minus verkünden musste in seiner Amtszeit, was halt mit Corona, mit den Fernsehgeldern zusammenhing. Aber unterm Strich wirtschaftet der Verein sehr vernünftig und mit Augenmaß.
Und ist er da auch die entscheidende Person für dieses Wirtschaften mit Augenmaß?
Wer zu sagen, er ist natürlich der es immer verkündet, aber da ist schon auch Wirtschaftskompetenz dahinter im Vorstand. Also wer da jetzt was genau macht, weiß ich nicht. Ich denke auch, dass die so einheitlich, also mit einer Stimme sprechen. Aber ja, er ist Wirtschaftsjurist und wie gesagt, aber auch bei den anderen Präsidiumsmitgliedern gibt es Wirtschaftskompetenz auf jeden Fall.
Und er war ja zumindest, ich weiß gerade nicht, ob er es aktuell noch ist, auch lange Teil des DFL-Präsidiums, hat da auch wichtige Entscheidungen mitgetroffen. Ist sowas Thema im Fanumfeld von Darmstadt 98, weil es ist ja jetzt nicht so, dass die DFL in den letzten Jahren als Verfechter der kleineren Clubs aufgetreten wäre?
Ja, er war da, so war mein Eindruck, schon auch jemand, der die Fahne der kleineren Clubs hochgehalten hat. Wenn ich mich jetzt, also es war tatsächlich in Darmstadt, wurde es wenig thematisiert, positiv wie negativ. Also es ist, wie soll ich sagen, auch immer so ein bisschen populistisch auf die DFL zu schimpfen und auf die Fernsehvermarktung, aber auf der anderen Seite zu fordern, dass weiß ich, der Spieler geholt oder gehalten werden muss. Ja, was, also, ja. Das haben wir natürlich auch in Darmstadt ab und zu mal gehabt, aber Fritsch ist da relativ unbeschadet rausgekommen aus diesem Zwiespalt.
Und das ist jetzt auch die letzte Frage dann zu den Zahlen. Keine Angst, aber es interessiert mich halt immer so besonders. Und gerade Rüdiger Fritsch ist da wirklich eine interessante Persönlichkeit. Wenn Darmstadt in den Top 20 landen möchte, gerne im deutschen Fußball, dann müsste man da ja auch wirtschaftlich hinwachsen. Denn man kann zwar kurzfristig immer die wirtschaftlichen Ergebnisse overperformen, aber irgendwann pendelt sich das immer ähnlich ein. Und wenn ich mir jetzt die Finanzkennzahlen angucke, dann ist das Rohergebnis in der Saison 21-22, sind die letzten DFL veröffentlichten Zahlen, liegt bei 26,5 Millionen, da ist man auf Rang 30 im deutschen Profifußball und das ist so ungefähr die Region. Man war auch schon mal 27, 28, 30. Das heißt, da müsste man ja noch wachsen. Kannst du mir sagen, wie Darmstadt das erreichen möchte?
Also was Rüdiger Fritsch seit Jahren immer wieder sagt und was tatsächlich aber kaum passiert ist, Transfererlöse erzielen. Also das ist natürlich, und da haben sie jetzt Philipp Tietz mal verkauft, aber sie haben eben auch für Patrick Pfeiffer und Serdar Dursun kein Geld bekommen. Die konnten ablösefrei wechseln. War möglicherweise, also wahrscheinlich sportlich die richtige Entscheidung. Also in Serdar Dursun hätte man keinen Ersatz dafür bekommen und wenn jemand Zweitliga-Torschützenkönig wird, dann rechnet sich das auch irgendwie beim Abwehrspieler wie Patrick Pfeiffer, ist ein bisschen schwerer, das nachzuvollziehen. Aber das passiert nicht. Auch dieses Jahr hat der Verein ja, also jetzt oder nehmen wir die letzte Saison und Anfang dieser Saison, relativ viel Geld ausgegeben für Spieler, die noch nicht den Durchbruch geschafft haben. Oskar Willemson oder auch Filip Stojilkovic. Jetzt zur Saison Christoph Klarer, den sie auch aus Düsseldorf losgeeist haben für, was weiß ich, 2 Millionen. Also müssen wir mal gucken, ob sie das tatsächlich hinbekommen. Das ist nämlich das, was Rüdiger Fritsch auch gesagt hat, dass das andere Vereine, die jetzt für Darmstadt als Vorbild immer genannt werden, als vermeintlich kleine Vereine, die sich oben festgesetzt haben, wie vor allem Mainz oder Freiburg, die halt über Jahre hinweg genau dieses System hatten, dass sie Spieler günstig holen und teuer verkaufen. Hat Darmstadt bis jetzt noch nicht geschafft, aber das ist vermutlich der Schlüssel. Im Stadion sind ihnen Grenzen gesetzt, das ist ganz klar, wobei auch immer wieder gesagt wird, dass die Zuschauereinnahmen nicht mehr der entscheidende Faktor sind. Auf jeden Fall ein Faktor, aber nicht der entscheidende. Und Sponsoren haben sie jetzt letzte Woche verkündet, dass Suzuki einsteigt. Also möglicherweise sind sie da auch ganz findig. Rüdiger Fritsch hat mal gesagt, ein guter Sponsor, also wahrscheinlich so die Premium-Sponsor-Ebene nach dem Haupt- und Trikotsponsor, bringt mir mehr als 5000 Stehplätze. Also da können sie auch ansetzen. Ich glaube, das sind so die Sachen. Ob es tatsächlich funktioniert, das weiß ich nicht. Das andere ist natürlich auch die Vereine, die viel Geld ausgeben, sind ja eben nicht unbedingt erfolgreicher, wie sich da zeigt. Ja. Also da hat Darmstadt in den letzten Jahren das schon auch relativ gut gemacht. Und wenn jetzt vielleicht dann doch noch Stojilkovic und Willemson einschlagen sollten und Klarer, dann haben sie auch das richtig gemacht.
Wird denn Jugendarbeit da eine mögliche potenzielle Säule sein? Denn gerade wenn wir über Mainz sprechen, also klar, Mainz kauft quasi französische Innenverteidiger und verkauft teuer, aber Säule 2 ist ja dann schon die Jugendarbeit, aktuell ja sehr erfolgreich. Und bei Freiburg wissen wir ja, dass das ja schon seit Ende der 90ern so ist. Das hat ja Volker Finke damals da mit hingebracht zum SC. Und du hast ja jetzt auch schon von Talenten gesprochen, die vielleicht ihre Rolle spielen können. Wie gut ist die Jugendarbeit bei Darmstadt?
Also, das ist schwer zu sagen. Sie sind ja letztes Jahr aus der A-Jugend und aus der B-Jugend Bundesliga, U19, U17 Bundesliga abgestiegen, wobei der Wert dieser Ligen als umstritten galt. Jahrelang haben Jugendspieler in Darmstadt keine Rolle gespielt. Also das muss man einfach auch sagen, dass das NLZ gibt das jetzt seit ein paar Jahren und zum ersten Mal trägt das jetzt auch Früchte. Die Bedingungen in Darmstadt sind trotzdem natürlich noch nicht so wie in Mainz. Oder jetzt habe ich mit dem Übergangskoordinator Pascal Pelowski mal gesprochen von einem guten Jahr. Der meinte, selbst in Nürnberg ist das halt ganz anders. Die spielen hier in Darmstadt bei einem auf einem Platz von einem kleinen Darmstädter Verein, haben die ihr NLZ aufgebaut. Das ist alles sehr, sehr beengt. Und das ist natürlich jetzt schwer, da Spieler nach Darmstadt zu locken. Noch dazu, weil es eben die Konkurrenz mit der Eintracht, mit Mainz, mit Hoffenheim gibt, die alle auch mehr Geld haben, um in die Jugend zu investieren und das auch tatsächlich tun. Vorteil ist tatsächlich, dass in Darmstadt der Weg von der Jugend zu den Profis, der Sprung ist nicht so groß. Thorsten Lieberknecht ist ein Spieler, der junge Spieler fördert, wie jetzt eben Clemens Riedel oder Fabio Torsiello. Mal gucken, wer da noch nachkommt. Also, aber da ist noch viel Aufholbedarf. Die Jugendarbeit ist ordentlich, wurde auch tatsächlich der Staff da sehr, sehr ausgebaut in den vergangenen Jahren, auch mit Leuten, die durchaus Kompetenz haben. Schauen wir mal, wo das hinführt. Kommt ja dann irgendwann die Nachwuchsleistungszentrumsliga, ich glaube nächstes Jahr schon. Dann messen sie sich auch mit den anderen Teams. Ob das sinnvoll ist oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber also Jugendarbeit wird in Darmstadt besser, gibt noch Nachholbedarf. Thema, was damit immer wieder von Thorsten Lieberknecht aufgebracht wird und von Rüdiger Fritsch immer wieder abgebügelt wird, ist das Thema zweite Mannschaft. Braucht Darmstadt eine zweite Mannschaft? Okay. Rüdiger Fritsch hat damals die zweite Mannschaft, in der sein Sohn auch noch gespielt hat, damals eingestampft aus Finanzgründen, weil sie sportlich nichts bringt.
Man nennt es den Anti-Dardai-Effekt. Der Dardai-Weg ist genau das Gegenteil. Du bildest deine Mannschaft irgendwann nur noch aus Söhnen und ihr habt das Gegenteil gemacht.
Genau, ja. Stimmt, sehr schöner Vergleich. Thorsten Lieberknecht, da hat ein Braunschweig da gute Erfahrungen gemacht, da kabbeln die sich immer so ein bisschen, also auch wenn sie es nicht offen austragen, aber da gibt es unterschiedliche Meinungen. Und das wäre natürlich auch nochmal eine Chance, jetzt Jugendspieler, die vielleicht dann doch nicht gleich in der Bundesliga oder zweiten Liga spielen können, die am Verein an den Verein zu binden und jetzt möglicherweise da auch eine Option, einen Weg ihnen aufzeigen, dass sie es doch schaffen können.
Also da gibt es, glaube ich, noch ein bisschen Stück des Weges zu gehen, bis man vielleicht wirklich in den Top 20 langfristig ist. Aber ich lasse mich auch sehr gerne vom Gegenteil überzeugen. Dann lass mal jetzt dann auf die sportliche Situation blicken. Rob Chang hat bei uns im Forum gefragt, wer nach dem Abgang von Tietz und Pfeiffer das Herz der Darmstädter Mannschaft ist.
Ich glaube auch schon letztes Jahr war Marcel Schuhn einer der Leader, vielleicht sogar der Leader, obwohl er Torhüter ist. Also das ist, der ist einfach, hat eine enorme sportliche Entwicklung gemacht und ist einfach als Typ einer, der die Leute mitreißt. Fabi Holland ist einer, der sicher kein Lautsprecher ist, aber der, was die Mentalität angeht, einer ist, der die Mannschaft auch mitreißt und für das steht, wofür Darmstadt steht. Und ansonsten, ja, müssen wir mal gucken. Also ich glaube, Tobi Kempe und Klaus Jasula, die beiden Routiniers, sind ein bisschen, die sind im Herbst ihrer Karriere. Ob die tatsächlich noch mal eine maßgebliche Rolle in der Bundesliga spielen können, würde mich freuen. Müssen wir sehen. Weiß ich nicht, waren jetzt eben auch viel verletzt. Schauen wir mal. Ja, aber das sind so die beiden. Und mal gucken, wer von den Neuen da noch was bringt. Ich finde, dass Fabian Nürnberger Ansätze zeigt, der hat auch, glaube ich, das nötige Selbstbewusstsein, aber der muss sich sicher auch noch etablieren. Aber schauen wir mal. Also jetzt erstmal würde ich vor allem sagen, Marcel Schuhn und auf dem Feld Fabi Holland.
Mhm. Und wo siehst du Stärken und Schwächen des Kaders?
Also Stärke ist glaube ich, wirklich die Offensive, die Defensive ist ganz gut ausgestattet. Trotz des Abgangs von Paddy Pfeiffer haben sie ja mit Klara und Maglitzer zwei Spieler dazu geholt, die in meinen Augen schon auf jeden Fall das Zeug haben, in der Bundesliga gut mitzuhalten. Da bin ich ganz, ganz zuversichtlich. Christoph Zimmermann, sicher nicht der schnellste, aber toller Spieler, auch gestern, wie er gegen Kolumuani gespielt hat, mit Auge vor allem, weil im Sprintduell hat er keine Chance. Beim Tor kann man ihm auch nicht die Schuld geben. Das war eher Maglitzer, der da schlecht stand, wobei da die Entstehung eigentlich schon der eigentliche Fehler war. Also Christoph Zimmermann, auch einen, den ich sehr hoch schätze. Und dann hat man eben mit Clemens Riedel, mit Yannick Müller und mit Thomas Isherwood, der wirklich, das ist so die Kampfsau schlechthin. Also hat man auch noch drei Spieler, die in der Bundesliga mitspielen können. Ja, Schwäche hätte ich gesagt, jetzt der Angriff. Mal gucken, ob das mit Luca Pfeiffer besser wird. Mittelfeld muss man halt auch mal gucken, wie Bundesliga tauglich das ist. Also Fabi Holland, ja, kann man so als hieß ja letzte Saison der Kimmich von Darmstadt. Möglicherweise, ja. Marvin Mehlem hat gestern sehr gut gespielt. Muss auch gucken, ob der sich halten kann. Also Mittelfeld die Wundertüte, Defensive die starke Seite und Offensive müssen wir mal gucken, aber ja.
Ist relativ viel Wundertüte mit dabei. Gleichzeitig erklärt das aber natürlich, warum auch trotz der Niederlage gegen Eintracht Frankfurt viele Beteiligte fast schon so ein bisschen erleichtert waren zu sehen, wir können mithalten, wir werden jetzt hier nicht aus dem Stadion geschossen und davon geht da keiner aus, aber dennoch ist es so und das ist auch der Grund, warum du jetzt der erste Gast bist, weil sämtliche Beteiligten am Rasenfunk, also sowohl die zwei Gäste der Saisonvorschau als auch die Hörerinnen und Hörer, wir alle haben, obwohl es so langweilig ist, Darmstadt als ersten Absteiger getippt, Rang 18. Und da wollte ich die Möglichkeit geben, dass mir jemand, der viel näher dran ist als ich, erklärt, warum das Quatsch ist. Warum bleibt Darmstadt drin oder warum wird es auf jeden Fall nicht Rang 18?
Also, da muss ich dich enttäuschen.
Oh Gott.
Nein, ich glaube, dass Darmstadt ist Abstiegskandidat Nummer eins. Also wenn man sieht, selbst Heidenheim hat irgendwie mehr investiert, war für mein Empfinden auch letztes Jahr die beste Zweitligamannschaft tatsächlich. in der Bundesliga, selbst so ein vermeintlicher Abstiegskandidat wie Augsburg, schnappt sich einfach Patti Pfeiffer und Philipp Tietz, weil sie denen vermutlich vor allem deutlich mehr Geld bieten können. Nicht, weil Augsburg jetzt sicher auch eine schöne Stadt oder sowas, aber es wird vor allem das Geld gewesen sein, was da den Ausschlag gegeben hat. Also es gibt relativ wenig Argumente für Darmstadt, wieso sie in der Liga bleiben sollten. Also eigentlich fällt mir kein wirkliches ein, aber das zeigt auch, sie haben nichts zu verlieren. Wenn sie sich nicht abschlachten lassen, dann wird man auch ihnen das nicht übel nehmen. Es ist einfach, die Kluft ist riesig geworden. Als Beispiel, nächster Gegner, Union Berlin, die haben sie im Aufstiegsjahr 2015 zu Hause mit 4-5-0, ich wollte das nachgucken, habe es nicht mehr getan, vom Platz gefegt, ja, also aus dem Stadion gefegt. Also da ist Darmstadt schon relativ weit weg auch von den anderen Vereinen. Aber das heißt, wir haben nichts zu verlieren und dann wir haben keine Chance, also nutzen wir sie. Das ist das, was ich sagen würde. Ansonsten Teamgeist, das ist immer die Frage, wie lange der hält. Sie haben jetzt zwei gute Jahre gehabt. Wie stabil ist das, wenn sie jetzt mal einige Spiele hintereinander verlieren und am Tabellenende steht? Wird sich zeigen. Grundsätzlich aber sicher auch eine Chance, dass in Darmstadt nicht gleich alles zusammenbricht, was bei anderen Vereinen, die wesentlich höhere Erwartungen haben, möglicherweise nicht so ganz stabil ist, weil einfach die Erwartungen größer sind und dann auch die Unruhe eben schneller aufkommt.
Ich hätte ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr Optimismus erwartet, aber ich sehe schon, Darmstadt 98, da wurde einem der Realismus hart anerzogen seit 2007, kann das sein?
Ja, das heißt, Stefan, hast du vorhin auch zitiert, wir wissen, wo wir herkommen. Also ich bin 2007, glaube ich, oder 2008 zum ersten Mal ins Stadion gegangen in Darmstadt, nachdem ich schon 10 Jahre hier gewohnt habe, weil mir der Verein leid getan hat und fand das dann irgendwie faszinierend, weil sich eigentlich nichts verändert hatte seit meinem ersten Fußballbilder-Sammelalbum von 1978. Und sogar Gerhard Kleppinger war Trainer damals, der war damals 1978 ganz junger Spieler, also war wirklich so Déjà-vu-mäßig. Und da weiß man schon, wo man herkommt. Und das in Darmstadt immer wieder, wenn man versucht hat, irgendwie größer zu sein, als man war, dann hat das nicht funktioniert. Und wenn man sich jetzt auch so Vereine, wie gesagt, schlage ich den Bogen nochmal zurück, Freiburg oder Mainz anguckt, die ja auch über Jahre, Jahrzehnte hinweg sich gut zum aufgebaut haben. Da waren auch immer wieder Zweitliga-Abstiege dabei. Die waren am Anfang beim ersten Mal, als sie in der Bundesliga waren, auch nicht so weit, wie sie heute sind, was die Strukturen angeht. Insofern ist dieses Bundesliga-Jahr eine riesige Chance, auch um Geld zu verdienen, um Erfahrung zu sammeln, um Reputation aufzubauen. Vielleicht gelingt ihnen das, sich in der Liga zu halten, wenn sie absteigen, nicht schlimm. Der Verein ist, glaube ich, so stabil und hat sich jetzt auch nicht so verschuldet oder so weit aus dem Fenster gelehnt, dass sie, dass dann die Welt zusammenbrechen wird. Also man wird hier keine riesigen Abenteuer eingehen und sich aber eben auf Dauer unter den Top 20 festsetzen wollen. Das ist weiter das Ziel und das heißt halt auch mal dann in der zweiten Liga vorne mit zu spielen wieder. Aber wie gesagt, vielleicht klappt es ja auch 2015, 16 hat keiner gedacht, dass sie die Klasse halten und sie haben es dann trotzdem geschafft. Also das wäre natürlich wieder so die Überraschung des Underdogs, aber da drauf, die Karte darf man auch nicht immer spielen.
Aber das klingt ja fast so, als wäre die größte Überraschung, also neben dem Klassenerhalt, wenn Thorsten Lieberknecht nicht noch am Ende der Saison auch noch Trainer wäre. Also das klingt alles danach, dass das jetzt eben ein Jahr ist, dass man so gut es geht genießt, alle Vorteile mitnimmt, die das hat, emotionaler und finanzieller und monetärer Sicht nach. Und dann aber so wieder absteigt, also wenn man schon absteigen muss, man versucht es natürlich zu verhindern, aber dann so absteigt, dass man nicht da wieder, denn das hatten wir ja auch schon mal, in der zweiten Liga durchgereicht wird.
Ja, also ich meine, der Verein hat mit Thorsten Lieberknecht verlängert vor ein paar Wochen noch ohne Zwang. Der Vertrag lief bis 2025, jetzt hat man bis 2027 verlängert. Das Signal habe ich nicht so ganz verstanden zum jetzigen Zeitpunkt.
Das muss die räumliche Nähe zum DFB sein, dass man einfach völlig ohne Not einen Vertrag verlängert.
Ja, dann hat der Kicker, ein Kicker-Kollege von mir auch gesagt, das sind ja Verträge wie beim DFB. Also auch, weil das Zeichen zum jetzigen Zeitpunkt ja gar nicht nötig gewesen wäre. Das Zeichen wäre vielleicht nötig gewesen, wenn man dann nach 10 Spieltagen auf Platz 18 steht und dann sagt, okay, jetzt setzen wir aber bewusst das Zeichen. Ansonsten hat man in Darmstadt sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit vorzeitigen Vertragsverlängerungen. Thorsten Frings war so ein Fall, der
Stimmt. Ach Gott.
2017 mit den Lilien abgestiegen ist, aber mit Anstand abgestiegen, dann gut in der zweiten Liga gestartet ist, große Euphorie. Der Verein hat den Vertrag vorzeitig verlängert, der noch ein Dreivierteljahr gelaufen wäre. Und ab dann haben sie quasi nichts mehr gewonnen. Und nach 11 Spielen ohne Niederlage ist Frings dann entlassen worden und hat den Vertrag ausgesessen. Was den Verein, der damals auch finanziell sicher nicht so gut aufgestellt war, wie er heute ist, mutmaßlich mal sehr wehgetan hat und was auch später immer wieder für als Argument herhalten musste, um zum Beispiel Gramotzes nur einen kurzfristigen Vertrag anzubieten. Also bei dem wollte man ja zunächst nur um ein Jahr verlängern, damals mit Verweis explizit auf die Erfahrung mit Frings. Insofern, schauen wir mal. Lieberknecht ist mit Braunschweig auch schon in die zweite Liga gegangen, damals nach dem Bundesliga-Jahr, und hat da dann auch nochmal erfolgreich gespielt, hat er zwei Jahre später oder drei Jahre später, glaube ich, nochmal die Relegation geschafft, also knapp verfehlt. Und dann irgendwann war es dann auch aufgebraucht, glaube ich, in Braunschweig, um das jetzt aus der Ferne zu sagen. Aber das zeigt, dass es möglich ist grundsätzlich. Ob man dafür aber jetzt gleich einen Vierjahresvertrag gebraucht hätte, das weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, dass der Wille in Darmstadt ist schon da, auch mit Lieberknecht gegebenenfalls, was natürlich keiner hofft, wieder in die zweite Liga zurückzugehen.
Und gleichzeitig ist es ein wunderbares Beispiel dafür, wie eben bei wirtschaftlich kleineren Vereinen die Margin of Error, also die Spanne, in der man sich Fehler erlauben kann, halt so viel geringer ist. Du hast eine Vertragsverlängerung und einen Trainer, der diesen Vertrag aussitzt, und es bindet Kapital auf Jahre, das nicht da ist. Und ich meine, dann gucken wir uns an, wie andere arbeiten. Ich will jetzt keine populistischen Vergleiche ziehen, aber es ist eben eine andere Welt. Jetzt schauen wir mal, wie es gegen Union wird. Ich habe es nachgeguckt, 5:0 war das Ergebnis damals, 2014, 2015. Generell, man hat in den 6 Spielen gegen Union nur einmal überhaupt verloren. Also es sieht da ganz fantastisch aus. Und zum Abschied darfst du mir noch einen Spieler nennen, von dem du sagst, den kennen die Hörerinnen und Hörer des Rasenfunks wahrscheinlich noch nicht, und der wird sie richtig überraschen, aus welchem Grund auch immer.
Also, Luca Pfeiffer ist ja, glaube ich, schon zu bekannt. Der hat ja schon Bundesliga gespielt. Das sah gestern sehr gut aus, wie der sich hier eingefügt hat. Tatsächlich so, als wäre er nie weg gewesen. Ansonsten, Matthias Bader, finde ich, hat gestern noch verletzt gefehlt. Aber das ist ganz starke Spieler auf der rechten Außenbahn. Und wenn der gesund bleibt, dann wird er sich vermutlich in der Bundesliga auch das eine oder andere Ausrufezeichen setzen können. Also von dem halt.
Sehr gut. Ja. Sehr gut. Wir nehmen dich beim Wort. Stefan, ich danke dir sehr, sehr herzlich für deine Zeit. Es hat großen Spaß gemacht, mal wieder über Darmstadt zu sprechen hier in der Erstligasendung. Danke, dass du dabei warst.
Max, sehr gerne. War gerne dabei und bin gespannt, wie sich die Saison entwickelt, und werde auch den Rasenfunk weiter aufmerksam verfolgen.
Das ist super, und ich freue mich, wenn auch ihr das tut, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich freue mich vor allem, wenn ihr den Rasenfunk unterstützt. Alles, was wir hier tun, ist von euch finanziert. rasenfunk.de/supportersclub, da erfahrt ihr, wie das geht. Und da findet ihr auch alle anderen Sendungen, also auf rasenfunk.de. Wir haben zum WM-Finale gesprochen. Wir haben eine WM-Vorschau heute, einen WM-Rückblick heute schon veröffentlicht. Wir haben eine Erstligasendung zum Spieltag gemacht und jetzt diese hier. Und es werden noch weitere Sendungen kommen. Also einfach auf rasenfunk.de gehen oder den Newsletter abonnieren oder alle Feeds, und dann seid ihr immer versorgt. Bleibt gesund, bis bald, macht's gut. Ciao.
Ciao.
Der Rasenfunk lebt von euren Beiträgen. Vielen Dank.